Der Titel dieser Predigt ist heute eine Frage: Weg vom Angesicht des Herrn. Und wir haben neulich bei der ersten Betrachtung des Buches Jona die drei Anfangsverse vor uns gehabt, und die seien um des Zusammenhangs und um des besseren Verständnisses willen hier noch einmal zitiert, als da steht: Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg, nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren. Weg von dem Angesicht des Herrn. Soweit der Text. Weg von dem Angesicht des Herrn. Was trägt dieser Entschluss des Mannes Gottes für enorme Konsequenzen in sich? Ich weiß nicht, wie oft jemand von uns diesen Entschluss schon gefasst hat. Nein, nicht offen natürlich. Das sei ja fern, sagen wir uns. Das wäre dem geistlichen Bild, das wir von uns selber haben, zu abträglich. Das zuzugeben, das geht gar nicht. Und doch wissen wir von solchen Momenten, ja tatsächlich, da sind manche Wege gewesen und etliche Stunden in unserem täglichen Leben, in all den letzten Jahren, auch große, ganz wesentliche Entscheidungen zählten dazu, sowohl familiär als auch beruflich, die nicht selten von einer Art gewesen waren, dass wir zu ihnen nicht mit frohen Herzen Gottes Segen erflehen haben können, ja, die unser Gewissen wohl immer noch belasten und bis heute Folgen zeitigen. Zum Beispiel waren wir vielleicht geneigt, in eine Gesellschaft zu gehen, an einen Ort, zu einer Sache, wo wir nicht beten konnten: Sei du, o Gott, bitte mitten unter uns. Oder wenn sich unser Ich aufgeregt in einem innerlichen Kampf befand und wir dazu nicht von Herzen singen konnten: Jesu, hilf siegen, du Fürste des Lebens, sieh, wie die Finsternis dringet herein. Oder wenn wir einen Weg vorhatten, eine Reise unternehmen wollten, zu deren Beweggrund wir nicht bitten konnten: Jesus, geh voran auf der Lebensbahn und ordne du meinen Gang. Mit einem Wort, an solchen Dingen und Geschehnissen sehen wir, wie es bestellt ist um unser Denken, Dichten, Trachten und Tun, ob wir wirklich mit freudigen Herzen zu all unserem Beginnen den Segen des Allmächtigen erbitten können. Wo aber nicht, herrscht dann auch in uns die Ausrichtung vor: Weg vom Angesicht des Herrn. Die Sache ist ernst. So ernst, dass Gottes Wort uns diese ungute Absicht zweimal vor Augen hält: Weg vom Angesicht des Herrn, und das in einem einzigen Vers. Die dagegen gesunde und vernünftige Alternative zu dieser verderblichen Einstellung besteht in dem, was das Wort und der Geist Gottes als normal betrachtet. Und das ist das gerade Gegenteil im Verhalten eines Gläubigen. Und das lautet: Hinzutreten, hin zum Herrn, überall hin zu ihm, zu jeder Zeit. Alles andere wird uns zum Nachteil gereichen, temporär und auch für die Ewigkeit. Ob Angst und Bedrängnis vor der Seele stehen, ob Freude das Herz erfüllt, tritt hinzu. Tritt du hinzu, Moment für Moment. Tritt hinzu als Kind Gottes, als Knecht Gottes, als der geliebte Bruder deines Herrn, als Teil des Leibes Christi. Ja, treten wir hinzu. Diese herrliche Erlaubnis, dieses Gottgewollte, stets offen Mögliche, das gehört ja zu unserem herrlichen Erbe, zu dem wir berufen sind, wofür wir in Christus neu gemacht sind. Das ist ja, was der Geist Gottes in uns bewirkt, der immerzu Jesus verherrlicht, denn er schürt ununterbrochen das Verlangen in uns, hinzutreten zu Christus, unserem Herrn. Und deshalb stellt uns Gott die verderbliche Absicht seines Propheten so eindrücklich vor Augen, als da gestanden ist: Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg, nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab, und er fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren. Weg von dem Angesicht des Herrn. Aber so konnte Jona natürlich nicht mehr den Segen des Herrn erwarten zu dieser Fahrt. Und wer von uns kennt es nicht, das angeschlagene Gewissen auf einem selbstgewählten Weg, dass wir dann mehr oder weniger lange versuchen zurückzudrängen in dem immer stärker werdenden Bewusstsein, dass wir nicht mehr im Willen Gottes unterwegs sind. Und so sind wir dann lange nicht mehr in der Lage, frei den Blick zu heben nach oben. Wir werden dann eher versuchen, unseren Eigenwillen auszusitzen mit einem mehr und mehr erkaltenden Herzen und einer sich verfinsternden Seele. Wie sagt Gott in Sprüche 14, wer ein abtrünniges Herz hat, der bekommt genug von seinen eigenen Wegen und ebenso ein guter Mensch von dem, was in ihm ist. Stumme Lippen und ein gesenkter Blick sind die Begleiter, mit denen wir dahinwanken, weg vom Angesicht des Herrn, im inneren Konflikt mit Gott und den Mitmenschen. Unverträglich, unwirsch, ja ungenießbarer mit jedem Schritt. Und wie könnten wir noch beten, ohne vorher umgekehrt zu sein, ohne unsere Gesinnung geändert zu haben? Ja, wie hätte Jonas verkrampftes Herz jetzt beten mögen an Bord des auslaufenden Schiffs? Und, ach, wir wissen ja selber, wie sehr es einem da den Magen hebt, wie bedrückt dann alle Sinne sind, ja, wie bewusst uns unser ganz verkehrter Zustand ist. Nichts funktioniert mehr richtig in uns. Ach, das war doch anders in den früheren Zeiten zu Jesu Füßen. Denn wer könnte den Gegner, dem er den Kampf angesagt hat auf Tod und Leben, ja, wie könnt ihr denn jetzt beten, du, steh mir bitte bei? Wie kann ich den, vor dem ich auf der Flucht bin, gleichzeitig anflehen, geh du doch bitte mit? Das ist alles so undenkbar auf der Flucht weg vom Angesicht des Herrn. Und natürlich weiß der Widersacher die Gunst solcher Stunde zu nutzen, im Minutentakt. Nun, wie wird sich Jonas triste Situation weiterentwickeln? Zwei Varianten scheinen möglich. Entweder gibt er ihn dahin, der Herr auf diesem Weg, seinen flüchtenden Knecht, oder er geht ihm nach und holt ihn zurück, und das auch gegen seinen Willen. Wir sind ja schnell fertig mit einem Mitmenschen, der sich von uns abgekehrt hat. Ja, wir hätten ihm gerne geholfen, aber dem ist ja nicht zu helfen, und wer nicht hören will, der muss eben fühlen, soll er doch zusehen, wie weit er kommt mit seiner Spinnerei, nicht wahr? Nur wenn Gott so mit uns verfahren würde, es gäbe uns schon lange nicht mehr als seine Kinder. Und der Anfänger unseres Glaubenslebens wäre tatsächlich nur der Anfänger desselben geblieben und mehr nicht. Aber hat Gott denn einen Jona überhaupt nötig oder uns nötig? Es ist nicht eine große Ehre und Gnade, dass der himmlische Töpfer sich um uns dreckigen Klumpenton überhaupt kümmert und uns zu einem Gefäß seiner herrlichen Wahl machen möchte? Sollte er uns nicht eher wegwerfen und sich willigere Kinder aus irgendwelchen Steinen erwecken, so könnte man ja schlussfolgern bei Jona und auch bei uns als dem oft so unverständigen Geschlecht, das ja beileibe nicht immer Ohren hat, zu hören. Damit zurück zum flüchtenden Propheten. Dass Gott die Liebe ist, das zeigt sich daran, dass er seinen widerspenstigen Knecht nicht aufgibt, wobei sich seine Liebe stets an der Wahrheit erfreut und sich situationskonform als hochwirksam und nachhaltig erweist. Die Heilige Schrift ist ja voll von Beispielen selbstgemachter Leiden, eigenwilliger Zöglinge des Allerhöchsten. Der Erzvater Jakob mag uns fürs Erste genügen als ein typisches Beispiel. Sehen wir aber auf uns selbst. Denn wenn wir über unseren bisherigen Glaubensweg nachsinnen, dann müssen wir wohl bekennen, dass wir den liebenden Vater durch unseren Eigenwillen sehr oft bewegt haben, uns durch tiefere Demütigungswege zu erziehen und dass wir uns dabei selber bitteres Leid bereitet haben. Aber wir müssen auch bekennen, sonst säßen wir nicht hier, der Vater lässt uns nicht seine Kinder. Er hat sein Werk in uns angefangen und er war von Anfang an, Gott sei Dank, sehr zäh in seinem Erbarmen. Er hat sogar über viele selbstgewählte Wege das Urteil geschrieben, dass die Bußfertigen gerettet werden, aber so wie durchs Feuer hindurch, was auch die Erwartungshaltung Davids im Psalm 139 bestätigt: Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Die Geschichte des Jona zeigt uns jedenfalls deutlich die Zuchtroute in der Rechten des Herrn, denn er sendet seinen Propheten alsbald einen gewaltigen Boten nach hinaus aufs Meer. Und damit stehen wir vor dem nächsten Vers, der da lautet: Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, so dass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. So aufgewühlt, so finster, so voller fürchterlicher hoher Wellen wie seinem Herzen, wurde dem Propheten nun auch seine Umgebung. Aber nicht nur ihm, wie wir erfahren, das Schiff drohte zu zerbrechen. Und auch die Schiffsmannschaft war betroffen. Und halten wir hier unmissverständlich fest, es gibt immer Mitleidende bei unseren Abwegen. Und jene dort hatten so einen Sturm noch nie erlebt. Kein Wunder, war doch der heilige Gott darin mit seinem Gericht. Der Ausdruck, den das Wort Gottes hier beschreibt, das Schiff drohte zu zerbrechen, besagt, dass es bis ans Äußerste ging. Das Überleben aller hing an einem seidenen Faden, das Fahrzeug hochgradig gefährdet, die ganze lange Reise zur iberischen Halbinsel quasi ad absurdum geführt. Finsternis liegt jetzt über der Tiefe, schwarze Wogen fegen über Bord, gesäumt von drohend weißer Gischt, Blitz, Donner und Regen verstärken den Schrecken zusätzlich. Ja, das Toben wird immer schlimmer, wie es 6 Verse weiter bestätigt wird, so wie auch im Psalm 104 dort steht: Der sich seine Obergemächer zimmert in den Wassern, der Wolken zu seinen Wagen macht und einherfährt auf den Flügeln des Windes, der seine Engel zu Winden macht, seine Diener zu Feuerflammen. Und der Sturm und das tobende Meer, das sind jetzt die Diener, die Gottes Willen ausrichten. Deutlich vernehmbar ist seine Stimme, sehr deutlich, dort auf dem aufgewühlten Meer. Aber nicht nur dort. Der Allmächtige gebraucht seine Natur ebenso wie zwischenmenschliche Geschehnisse, um zu unseren Herzen zu reden. Denn auf diese Weise lernen seine Zöglinge mit der Zeit immer schneller zu verstehen und zu reagieren auf das, was er ihnen begegnen und was er ihnen widerfahren lässt, womit er ihr Inneres verändert. Er, der das Auge gemacht und das Ohr gepflanzt hat, er, der uns alle geschaffen hat. Die Geübten werden jetzt völlig zu Recht den Beginn des 19. Psalms erwarten. Wir alle schätzen ja, was uns da gesagt ist. Wir kennen diese Worte. Und so hat auch schon Spurgeon dazu angemerkt, das Zweitbeste ist ein ausgedehnter Waldspaziergang vor dem Herrn. Hier der Beginn des 19. Psalms. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Die Ausdehnung verkündigt seiner Hände Werk. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Demnach werden unsere Herzen auf mancherlei Weise verständig gemacht. Die Voraussetzung dazu ist, dass wir das Wort Gottes kennen und liebhaben. Dann werden wir zum nächtlichen Sternenhimmel mit kindlichem Blick aufsehen, weil der Herr davon zu Abraham geredet hat. Und wir werden uns erfreuen am Bogen in den Wolken, weil er Noah und uns allen damit eine Verheißung zugesichert hat, wie er auch zu Petrus gesprochen hat über die Fische und zu Bileam durch sein lastbares Tier, die Eselin. Und beobachten wir die Raben, dann heben wir die Augen auf zu dem, der dafür sorgt, dass ihre Jungen gefüttert werden und der durch sie den Elia treu versorgt hat am Bach Kret. Und wenn wir von einem Sturm auf großen Wassern hören, dann kommen doch einschlägige Gedanken in uns hoch, besonders bezüglich des Wortes, vor dem wir stehen: Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, so dass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Der Herr schleudert, der Herr versorgt, der Herr lässt sein Wort geschehen. Nein, da ist keine Sprache, da ist keine Rede, keine Situation daraus, die Seinen nicht seine Stimme hören werden, wenn er ihnen erst einmal das Ohr dafür aufgetan hat. Damals, als die Sünde eingezogen ist in den Garten in Eden, da ist das menschliche Auge trüb geworden und schwerhörig das Ohr. Alles, was zuvor so gut und einfältig geschaffen war. Und nun zieht die Welt ihre Evolutionstheorie vor und laboriert an manch fragwürdigen Wissenschaften. Der Mensch flüchtet und versteckt sich vor Gottes Schöpferherrlichkeit. Und das alles bewirkt die Sünde, die den Menschen weglockt vom Angesicht Gottes, die ihn fliehen lässt. Warum? Um Gott nicht verantwortlich gegenübertreten zu müssen. Und inzwischen sehnt und hofft aber die Kreatur in gespannter Erwartung die Offenbarung der Söhne Gottes herbei, denn auch sie ist ja der Vergänglichkeit unterworfen. Als aber die Zeit erfüllt war, dass Christus auf die Erde kam, er, in dem alles geschaffen ist, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, auch die Throne und die Herrschaften und Fürstentümer und die Gewalten, alles ist ja durch ihn und für ihn geschaffen, was die Welt nicht erkennen kann und auch nicht will. Als er kam, da ist durch ihn das Sehen und Hören und Verstehen neu aufgebrochen für jene, die an ihn glauben. Ihnen hat er verdeutlicht, wovon er spricht, vom Sauerteig, den eine Frau knetet, bis er ganz durchsäuert ist, vom Haus, das auf den Felsen gebaut ist oder auf Sand, von den Fischen im Netz und von der einen so kostbaren Perle und vom guten Hirten der Schafe, vom Samenkorn, das in die Erde fällt und vom Knecht, der auf den Herrn wartet. Lauter tiefe Erkenntnisse in den Gleichnissen dessen, der die Zusammenhänge in himmlischer Weisheit kennt und entsprechend einordnet. All die sichtbaren Dinge und Vorgänge. Durch und in ihm sind die Gleichnisse von den unsichtbaren Dingen. Seinetwegen sind auch Speise und Trank und irdische Feiertage und Feste und Sabbate ja nur ein Schatten der Dinge, die kommen sollen, weil allein er, der Christus, das Wesen von alledem in sich trägt. Steht im Kolosserbrief, Kapitel 2. Auch uns hat er dadurch eine neue Sichtweise verschafft auf die Umstände, auf unsere jeweilige Situation, auf Gefahren, Ängste und Bedrängnisse, denn er ist ja unser Leben. Als Fremdlinge und Pilger auf Erden, dabei aber als Himmelsbürger und Gottes Hausgenossen, bleiben wir so beständig durch unseren himmlischen Vater unterwiesen, ob uns jetzt ein Begräbniszug begegnet, ob wir ein Krankenhaus aufsuchen oder durch die schöne Natur wandern dürfen und große Freude an seiner Schöpfung haben, seine Güte, sein Ernst und seine Erziehung versäumen uns zu keiner Zeit. Meine Frau und ich, wir werden in den nächsten Tagen einen neuen, unseren achten Enkel ans Herz drücken dürfen. Und so Gott will, wird der dann wohl auch bald vertrauensvoll seinen kleinen Kopf an unsere Brust drücken und es wird ihm völlig genügen, auf unserem Schoß zu sitzen. Und er wird dort nichts fürchten, weil er sich geborgen fühlen wird. Er wird dabei nicht danach fragen, wie unser Aussehen gestaltet ist, wie es finanziell bestellt ist um uns und was auf ihn zukommen könnte. Aber wir werden uns dann wieder gefragt sehen von der mächtigen Stimme, die in unser Inneres dringt, während das kleine Herz neben unserem alten Herzen schlagen wird. Verstehst du? Bist auch du so deinem Gott sein Kind in seinem Schoß und lässt du ihn uneingeschränkt walten in deinem Leben und vertraust ihm in allem, du sein Kind? Diese leise Stimme haben wir schon oft vernommen. Wie auch die Antwort auf unsere Frage, die wir nicht selten im Leben gestellt haben, wie das Kind, das im Dunkeln neben seinem Vater im Bett liegt und ihn leise fragt, Vater, ist dein Gesicht her zu mir oder weg von mir? Und wir müssten lügen, wenn wir dabei nicht von immer der gleichen Antwort berichten könnten. Denn Gott kehrt sein Angesicht nicht weg von seinem Kind. Umgekehrt kommt das leider doch vor. Und es ist verwunderlich für jene, die in Christus verständig gemacht worden sind, umfassend verständig durch das neue Leben, das er uns gegeben hat. Denn wenn der lebendig machende Geist des Christus dich belebt hat und weil er dein neues Leben beständig erhält, und so ist es ja für uns alle, dann wird auch dein Umfeld um seinetwillen lebendig für dich. Dann deutest du die Welt um dich herum neu durch das dir geoffenbarte Wort Gottes, und im Gegenzug offenbart dir die Stimme Gottes gleichzeitig, was er in der Heiligen Schrift dazu sagt. Denn Gott will ja mit dir reden, und das hat stets mit Leben zu tun, wie es sein Volk schon im 5. Buch Mose bezeugen musste, wo sie sagten: Heute haben wir gesehen, dass Gott mit den Menschen redet und sie am Leben bleiben. Durch viele seiner Geschöpfe redet unser Herr zu uns. Durch Insekten, durch Vögel, durch Wasserfälle, Blitz und Donner, durch einen blauen oder einen bedeckten Himmel, durch die Jahreszeiten, durch Saat und Ernte, durch ein einzelnes Blatt und durch ganze Wälder, durch Krankheit und Genesung, durch deine Kinder. Ja, durch alles Große und Kleine erleben hier, durch seine Gnade und durch seine Gerichte. Ach, merken wir doch auf, heben wir den Blick, heben wir die Herzen zu ihm. Gott will mit dir und mit mir reden. Und wird so das Leben nicht erst recht interessant? Nicht aber unsere Schulbildung, nicht unsere Erfahrung in dieser Welt und schon gar nicht Esoterik, Okkultismus und eigene Schwärmerei für die Natur, wie die Welt sie versteht. Nein, nur der Lauterkeit und Einfalt im Herzen eines Gotteskindes verleiht er den Sinn, der die Sprache der Schöpfung versteht und der den Ewigkeitsgedanken darin deutlich heraushört, auch aus allen Vorgängen der Zeitgeschichte. Und da sehen wir dann all unsere Lebensumstände und die Dinge und Geschehnisse mit neuen Augen. Und wo das nicht ausreichend der Fall ist, erbitten wir uns doch von ihm ein waches Auge und ein hörendes Ohr für sein Reden zu unseren Herzen, für seine Stimme und für die Zeichen Gottes in seinem Wort. Denn dann werden wir auch das Leben, das uns umgibt, besser verstehen in seinem Sinn. Wir sind als aus seinem Wort geborene und in seinem Wort am Leben erhaltene, mitten im Getriebe des Lebens andauernd umgeben von seiner Stimme und seinen Hinweisen, die wir anhand der Heiligen Schrift immer besser verstehen, weil wir ein Ohr dafür erhalten haben. Und wenn wir ihn um Augensalbe bitten, dann sehen wir auch alle Dinge viel klarer in seinem Sinn, in seinem Licht. Aber wohlgemerkt, die wesentliche, die einzig richtige Grundlage zum Verständnis und zum Aufmerken auf Gottes Reden, wie es im Psalm 19 dargestellt ist, erlangen wir nur durch eine ausreichend tiefgehende Kenntnis seines Wortes plus Glaubensgehorsam diesem Wort gegenüber. Andernfalls werden wir kaum etwas recht verstehen, sondern eher abgleiten in schwärmerische Vermutungen und unangemessene, in menschliche Eindrücke und in viele Ängste und mancherlei Sorgen. Das Zeugnis Jesu ist dabei der wesentliche Faktor, der uns Gottes Reden verständlich macht. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung, den jedes wahre Gotteskind in sich trägt und der uns leitet in Wort und Wahrheit. Das Buch der Offenbarung Jesu Christi unterstreicht das zweimal. Zum einen heißt es: Der Drache führt Krieg gegen die, die die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Und zum anderen sagt der Engel zu Johannes: Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Wir gehen ja jetzt auf eine Zeit zu, von der das meiste noch unklar und dunkel vor uns liegt. Gott aber wird Recht richten, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und wir werden mit Sicherheit rechtzeitig und richtig gelehrt sein von ihm, auch was das Mahlzeichen und andere Gefahren betrifft. Und wir werden zeitgerecht erfahren, wie wir uns verhalten dürfen in Christus, unserem Herrn, wenn einmal die Stunde da ist. Hierzu gibt es viele Verheißungen, wie zum Beispiel im Psalm 112, wo steht: Den Aufrichtigen geht ein Licht auf in der Finsternis. Der Gnädige, Barmherzige und Gerechte. Wohl dem, der barmherzig ist und leid. Er wird sein Recht behaupten im Gericht, denn er wird ewiglich nicht wanken. An den Gerechten wird ewiglich gedacht. Und genau darauf folgt das Wort, das uns aufs Beste versichert für die kommende Zeit vor der Unglücksbotschaft: Fürchtet er sich nicht, sein Herz vertraut fest auf den Herrn. Wenn wir aber wegtendieren vom Angesicht des Herrn, dann verlieren wir ja selber die Zuversicht und das Vertrauen in solch ein herrliches Wort aus Gottes Mund. Und dann packt uns die Angst. Und dann schürt unser angeschlagenes Gewissen allerlei Befürchtungen in uns. So erleben wir es ja derzeit, dass nämlich viele geängstigt werden von den Medien. Sie fürchten sich vor schlimmer Kunde, weil von globaler Impfung die Rede ist und vom Chip. Und da wissen sich jetzt viele Gläubige offensichtlich nicht zu bergen in ihrem Herrn. Aber Gottes Wort gilt ja immer noch und es wird nicht ungültig werden. Es wird ausrichten, wozu es gesandt ist vom Herrn für die Aufrichtigen. Ihnen gilt ja unverändert die Zusage, vor der Unglücksbotschaft fürchtet er sich nicht, sein Herz vertraut fest auf den Herrn. Wer aber weg will vom Angesicht des Herrn, wie in diesem Fall Jona, der könnte zwar, aber er wird kein Vertrauen mehr haben in Gottes Zusage. Und das liegt nicht an Gottes Wort, sondern an uns Menschen. Auf der Stelle könnten wir ja umkehren, sogar mitten im Sündigen, auch wenn wir uns Hände und Füße gebunden hätten, auch wenn einer seine Flucht extra ohne Wiederkehr gebucht hat und sich mitten auf dem Meer befindet. Ach, wie vorsorglich hat unser Herr sein Wort an uns ausgestaltet. In jeder Hinsicht, auch für die Situation des Jona und auch für die Lage abertausender anderer. Der dazu von Gott gegebene Text im Psalm 107, der war ja schon lange vor Jona da, als da steht, die in Schiffen sich aufs Meer begaben und Handel trieben auf großen Wassern, die sahen die Werke des Herrn und seine Wunder auf hoher See. Er sprach und erregte einen Sturmwind, der die Wellen in die Höhe warf. Sie fuhren empor zum Himmel und hinab zur Tiefe und ihre Seele verging vor Angst. Sie taumelten und schwankten wie ein Trunkener und all ihre Weisheit war dahin. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er führte sie heraus aus ihren Ängsten. Er stillte den Sturm, dass er schwieg und die Wellen sich beruhigten. Und jene freuten sich, dass sie sich legten und er führte sie in den ersehnten Hafen. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Sie sollen ihn erheben in der Versammlung des Volkes und in Römen im Rat der Ältesten. Mit diesem Wort bleiben wir gedanklich weiter an Bord, dort im tosenden Sturm, wo sogar die Herzen der erfahrenen Seeleute verzagen, zumal ihr Schiff zu zerbrechen droht. Da steht in Jona 1, 5 bis 6, da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, jeder zu seinem Gott, und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Allerdings sagt uns Gottes Wort eindeutig, dass es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Aber genauso wie diese Wahrheit gewiss und allgemein bekannt ist, genauso gewiss ist auch, dass sich der Mensch selber von Natur aus äußerst selten mit dieser Wahrheit konfrontieren möchte. Denn die Sünde verdummt uns Menschen. Je länger, umso intensiver. Bei dem Wort Sünde sprechen wir hier von Zielverfehlung, dem Verfehlen der Person Gottes, mit dem Trend weg vom Angesicht des Herrn. Sei es im Großen und Ganzen oder in scheinbar nebensächlichen Belangen oder sogar bezüglich des Sterbens, was sich aber alles ungehindert in unserem ganzen Wesen auswirken wird, mit drastischen Folgen für die Ewigkeit, wenn nicht Gott rettend eingreifen wird bei uns Narren. Wenden wir uns deswegen dem bekannten Psalm 90 zu, der dazu viel zu sagen hat. Ein Gebet Moses, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit, bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder, denn tausend Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut, sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt, am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. In diesem Wort legt Gott uns Weisheit und Dummheit vor. Dummheit, in die unsere Sünde uns führt, in die anhaltende Zielverfehlung Gottes. Die Weisheit dagegen beweist sich im richtigen Erkennen der Kürze unserer Tage. Wie anders würde nämlich das Leben von uns Menschen verlaufen, wenn wir uns oft vorab im Geist in jene Stunden versetzen würden, in denen wir, ob gern oder ungern, aus der Zeit in die Ewigkeit hinübergehen werden. Weil aber hauptsächlich der Unverstand herrscht im Herzen der Sünder, die ihr Leben lang von Gott wegfliehen, nützt ihnen ihr ganzes irdisches Streben nichts. Wie Gott sagt, was nützt das Geld in der Hand des Narren? Soll er Weisheit kaufen in seinem Unverstand? Die gottgegebene Weisheit drückt sich ja eben darin aus, dass der Mensch umkehrt zu seinem Gott und Retter Jesus Christus. Und das rechtzeitig. Denn Gott gibt nicht immer Gelegenheit dazu. Aber dann ist es Gott selber, der alles wollen und vollbringen schafft. Vor etlichen Jahren ist dazu eine bemerkenswerte Geschichte publiziert worden. Sie handelt von einem weisen, gottesfürchtigen Fürsten, der einen seiner Junker auf ganz ungewöhnliche Weise auf den schmalen Pfad, auf den Pfad des Lebens geführt hat. Der junge Mann hatte nämlich nichts anderes im Sinn, als Geld anzuhäufen, viel Geld, damit er seinem lasterhaften Leben auch in Zukunft frönen konnte, so dachte er. Der Fürst hat das natürlich wohl bemerkt und so sagte er ihm zu ihm: Hör zu, ich will dich nach Ablauf eines Jahres zu einem steinreichen Mann machen, aber du musst dafür genau Folgendes tun, was ich dir jetzt sagen werde. Du wirst ab sofort ein Jahr lang zu jedem Sterbebett hingehen, von dem du im Lauf der kommenden 12 Monate hörst und das für dich erreichbar ist. Da gehst du hin, da schaust und hörst du eine geschlagene Stunde lang ruhig und aufmerksam zu. Und wenn dann das Jahr zu Ende ist, dann kannst du gerne dein Geld haben. Aber nur unter der Bedingung, dass du nie mehr in der Bibel lesen wirst, nie mehr eine christliche Versammlung besuchst und nie mehr zu Gott betest. Nur der Junker hat sich sehr gefreut über diesen Handel und hat lachend und fröhlich eingewilligt. Aber noch bevor die erste Jahreshälfte um war, war er anderen Sinnes geworden. Mehr noch, er war zu einem anderen, zu einem betenden Menschen geworden. Jetzt hat er sie ganz anders bewertet, die Dinge dieser Welt, nachdem er sie monatelang von den Sterbebetten aus beschaut hatte. Auf das Gold des Monarchen verzichtete er gerne. Er suchte jetzt das von Gott geläuterte Gold der Ewigkeit. Und damit zurück auf das hochgradig gefährdete Schiff von seiner Besatzung. Wie im Buch Jona führt uns Gott an dieser Stelle zwar kein Sterbebett vor Augen, dafür aber eine Anzahl kräftiger Seeleute, die allesamt ihrer Sinne noch mächtig waren, und doch stehen auch sie jetzt mit einem Mal vor den Toren des Todes. Was zeigt Gott uns hier für ein tragisches Bild? Was sagt er uns damit? 3 Dinge bemerken wir an der Schiffsmannschaft. Die Schiffsleute fürchteten sich und ein jeglicher schrie zu seinem Gott und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Man könnte das nun auch geistlich deuten, wenn man, was nicht unüblich ist, das Schiff als Bild für die Gemeinde deutet. Wo jeder zu seinem Gott schreit, was auch nicht unüblich ist, haben doch viele in den Gemeinschaften ein jeder sein eigenes Bild von Gott. Und nun in der großen Not wirft die Schiffsgemeinschaft Ballast ab, störendes Gewicht von Dingen, die ihnen bisher wichtig waren. Aber lassen wir das für heute. Fragen wir lieber ganz nüchtern und praktisch, warum fürchten Sie sich? Und vor wem? Da kann es nur eine Antwort geben. Vor dem Tod. Vor dem Tod fürchten Sie sich. Vor dem Tod, der Sie jetzt so schrecklich angrinst, mit seinem finsteren Antlitz aus dem heulenden Sturm und den brandenden Wogen. Ihr Leichentuch wird in Kürze die kochende Gischt auf den Wellen sein. Das ist Ihnen klar geworden. Das fürchten Sie. Und Religion hilft da nicht wirklich. Sie stammt ja von dem, der des Todes Gewalt hat. Sie ist seine Erfindung, sein Ablenken, seine irreführende Therapie. Ein nutzloser, ein schädlicher, Zeit-, Geld- und kräfteraubender Weg in nur noch tiefere Verderbnis. Schmal ist vielmehr der Weg, der zum Leben führt. Und dabei doch so einfach. Sein Joch ist sanft, seine Last ist leicht, er macht frei von Schuld, erleichtert das Gewissen und er besteht nur in einer einzigen Person, im Sohn Gottes, in Jesus Christus. Nur wer seinen Namen anruft und bei ihm bleibt, der wird gerettet werden, und zwar generell, ewig und dauerhaft. Jede Seele rettet er, die ihn anruft, aus Angst und Not. Und er rettet unsere Seele auch in den schwierigen Situationen unseres Lebens. Wie in Römer 10, 13 steht, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Alles andere aber ist der Todesweg, der Weg ins ewige Verderben. Denn da gehen sie alle vereint hin, als Millionäre und als Bettler, die Gesunden und die Kranken, die Schönen und die Hässlichen, die blühende Jugend und das wankende Alter, Despoten, genauso wie zarte Gemüter. Sie alle befinden sich auf dieser einen einheitlichen Linie und dieses eine ist der Schrecken, das Zittern und die Angst vor dem Tod. Es ist aber nicht unbedingt das Sterben an sich und die damit verbundenen Schmerzen, die Ängste und die inneren Kämpfe, die verbunden sind mit der so geheimnisvollen Scheidung von Seele und Leib, die so gefürchtet sind von dem Menschen, der dem Trend weg vom Angesicht des Herrn gefolgt ist, bis es zu spät war. Denn der Todeskampf an sich, der geht vorbei. Der ist mit einem Mal zu Ende. Das wissen wir. Was vielmehr den Tod so geheimnisvoll und so furchtbar macht, das ist ein anderes Problem, das von den Sterbenden ja als viel schlimmer empfunden wird. Da hört nämlich für jeden Irdischen die jahrelang gewohnte Art seines Daseins auf Erden auf, mit allem, an das er gewohnt war, ob arm oder reich, was auch immer. Und die Menschen müssen befürchten, dass sie hilflos hinabsinken in ein unergründliches Dunkel. Wir gehen unter, wird auch der Schiffskapitän gleich sagen. Und was macht ein Mensch dadurch? Im Tod. Wenn sich die Trennung von Leib und Seele, die uns doch jahrzehntelang als unzertrennlich bekannt und gewohnt sind, wenn die sich im nächsten Moment unabwendbar vollzieht, diese Trennung. Was folgt denn jetzt? Was kommt denn auf uns zu? Oh, es gibt viele Theorien und diabolische Irreführungen durch Sterbeerlebnisse mit Lichttunneln und schönen Wiesen und so weiter, aber sie alle nehmen den Schrecken vor dem Dunkel der Ungewissheit nicht weg. Was für eine Art Existenz wird es denn geben für uns da drüben in der Transzendenz? Der gewohnte irdische Leib ist ja dann weg. Und steht das jenseitige Leben in irgendeiner Weise in Zusammenhang mit dem irdischen hier? Und wenn ja, wie? In welchem Zustand werde ich mich befinden da drüben? Wie sind dort die Gesetze und die Rechte, die Ordnungen und die Kräfte, die das Leben da drüben bestimmen? Denn das ist ja wohl das größte Problem dieser dichte Schleier, der wie ein dunkler Vorhang über dem All liegt und den kein Auge von hier aus durchdringen kann. All unser menschliches Forschen, Denken und Fragen findet da keinen Anhaltspunkt. Und jeder Mensch, wenn er einmal still wird, wenn er endlich zu sich selber kommt, vielleicht nach einer todbringenden Diagnose mit sehr wenig restlicher Zeit hier, der wird, vielleicht sogar in aufrichtiger Selbstbesinnung, falls es das überhaupt gibt, nicht ohne Schaudern und Zittern an diesen dunklen Vorhang herantreten. Denn jeder Mensch trägt in sich das Zeugnis, dass da drüben noch ein Dasein ist. Aber dass in jenem Dasein sicher jeder Schein zerstört ist, den wir hier in uns und um uns selbst herrlich aufgebaut haben. Da drüben aber, da gilt kein Anschein mehr, kein irdisches Blenden, da gilt nur mehr das, was wirklich ist, aber kein Schein und kein Versteckspiel. Ich leide Not, in dieser Flamme. Wir kennen das Wort des einst reichen Mannes im Hades. Bis hierher hat er den Schein aufrecht halten können, hat Menschen blenden können, täuschen, den Armen unter seinem Tisch ignoriert, jetzt aber täuscht er niemand mehr. Und darum zittert mit Recht alles vor dem Tod und vor der so gewissen Ungewissheit. Alles, jeder, der nicht im Tod des Todesüberwinders Jesus Christus schon hier vom Tod zum Leben durchgedrungen ist. Und wer nicht zittert, der ist wohl der größte Narr, den es gibt. Der ist kein Held, wie er sich selber und anderen hier vormachen möchte. Er ist ein Narr. Heute Nacht noch kann seine Seele gefordert werden und gefordert wird sie werden, wenn vielleicht auch erst morgen oder in zig Jahren. Vor sich selber hat er sich maskiert, aber dann ist Demaskierung, wenn ihm der Tod die Larve vom Gesicht reißt. Ausnahmslos alle Menschenkinder, die hier in der Welt ihre Wurzel haben, sind und bleiben ihr Leben lang Knechte der Todesfurcht. Ob sie jetzt in löchrigen Hütten hausen oder an der Côte d'Azur, alle, ausnahmslos, sie mögen es verdrängen oder übertünchen, sie mögen sich versenken in einen Sinnesrauschen auf dem anderen oder in finsteres, mönchisches Versenken in Todesmythologie und übungsweise, wie geschehen, zur Gewöhnung in Särgen schlafen. Wir alle kommen dem Wort Gottes nicht aus. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Als einzige Ausnahme davon wird über Christus und seine Erlösten gesagt von Gott, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Hier in Christus und nur hier in ihm ist unser Gericht vorweggenommen. Hier ist der Tod vorweggenommen. Hier allein ist der für alle sonst so schreckliche und unbekannte Übergang herrlich entschärft und gesichert durch den Sohn Gottes persönlich, der die Wahrheit ist und der dazu sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Und darum überlegen wir heute. Bewerten wir jetzt unser Dasein und unseren Weg? Sind wir geblieben in dem, in das wir berufen worden sind? Oder sind wir gewichen vom Herrn, weg vom Angesicht des Herrn, aufgrund irgendeiner temporären Misslichkeit, aus Menschenfurcht, aus Leidensscheu oder nur vor dem Dienst im Weinberg? Du, der Knecht, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereit hielt, und auch nicht nach seinem Willen tat, der wird viele Schläge erleiden müssen, steht in Lukas 12. Ja, wollen wir das wagen? Wollen wir es aufs Äußerste ankommen lassen? Im Grunde ist es ja eine Unmöglichkeit. Wir können ja gar nicht weg vom Angesicht des Herrn. Aber umso schlimmer ist deswegen ein absichtliches Wegwenden von ihm. Und beten wir deshalb immer wieder mit dem Psalmisten, erforsche mich, o Gott. Und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösen Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Wir sind unterwegs. Das kann man ja wohl so sagen. Unser ganzes irdisches Leben lang unterwegs hin auf die Zusammenkunft mit unserem Herrn. Unser Weg wird unweigerlich und schlussendlich vor dem Angesicht des Herrn enden, auch wenn wir uns dahin und dorthin und manchmal sogar abgewendet haben. Oder immer noch abwenden vom Willen und Angesicht des Herrn, wenn auch nur eine Zeit lang vielleicht. Wir kennen das Wort, der Gerechte aber wird aus Glauben leben, doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Und freilich werden Gänge kommen, Dienste, Werke, die Gott für uns zubereitet hat. Aufträge wie bei Jona und manch unangenehm scheinende Umstände, und Tage, die unserem Fleisch nicht gefallen werden, aber es wäre fatal für uns, wenn wir uns da aus der Hand unseres Herrn winden wollten, weg vom Stecken und Stab unseres guten Hirten, der uns führen und leiten will und uns garantiert sicher führen und leiten wird, wenn wir seine Schafe bleiben. Wir sind erlöst in Christus, unserem Herrn. Wir sind bereit, befreit vom Endgericht, in das wir seinetwegen nicht kommen werden. Wir sind erlöst von der Furcht vor dem Tod und von der Unsicherheit, was nach unserem irdischen Tod sein wird. denn wir werden bei dem Herrn sein alle Zeit. 1. Thessalonicher 4,17. Das ist verbrieft von Gott. Unser Herr, der uns so teuer erkauft hat, der kennt ja unsere Ängste in dieser Welt. Und wir kennen sein Wort. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und solange wir in unserem Herrn und damit im Willen Gottes bleiben und unser Angesicht konsequent auf unseren Herrn gerichtet halten und auf sein Wort und uns von ihm führen lassen durch alle Sperrfeuer dieser Welt und alle Anschläge von unten, solange werden wir in der Kraft des Herrn aufrechterhalten bleiben. Es gibt in der Bibel einen Menschen, von dem es heißt, er hatte auf allen seinen Wegen gelingen und der Herr war mit ihm. Dieser Mensch war David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Und was war sein Erfolgsrezept? Sein Geheimnis war die Einstellung seines Herzens, nur nicht weg, sondern hin zum Herrn. Und das drückt er aus, unter anderem im Psalm 27, mein Herz hält dir vor dein Wort, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Und dazu sind wir alle aufgefordert von unserem Herrn, wie in Amos 5,4 steht, sucht mich, so werdet ihr leben. Amen.